Ich möchte sprechen über drei Wahrheiten für ganz normale Menschen. Und zwar stehen diese drei Wahrheiten in dem Lukas-Evangelium, Kapitel 1, Vers 26 und 38, bis 38. Und da finden wir eine Geschichte, die die Welt verändert hat. Und diese Geschichte handelt von ganz normalen Menschen, zumindest zum größeren Teil, so in der weiteren Entwicklung. Da kommen auch so Personen vor, die nicht so ganz normal sind für uns. Aber eigentlich geht es um eine ganz normale Frau mit ganz normalen Empfindungen, mit ganz normalen Begrenzungen, mit der Gott etwas ziemlich Unnormales vorhat. Ja? Und diese Geschichte will ich mal lesen und dann drei Gedanken darüber loswerden. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel kam zu ihr herein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadigte. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Ist doch irgendwie eine sehr alltägliche Situation, ne? Man ist gerade dabei, das Geschirr in die Spülmaschine zu räumen und dann ist halt ein Engel in der Küche. Ne? So, da kann sich doch jeder mit identifizieren. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Maria aber sprach zu dem Engel: Wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Ich glaube, es gibt eine Menge, was man aus dieser Geschichte lernen kann. Aber ich möchte mal drei Wahrheiten so herausstreichen, die wir vielleicht, und so hoffe ich, für uns mitnehmen können. Und die erste Wahrheit ist: Gott arbeitet einfach anders. Das werdet ihr, wenn ihr mit Gott irgendwie unterwegs seid, selber schon erlebt haben. Gott ist für uns da, Gott will in uns reinpumpen, Gott macht es manchmal auch auf die lange Art und Weise. Danke für eure Zeugnisse an der Stelle, das war sehr erfrischend. Aber so grundsätzlich erleben wir oft und wir sehen es auch in der Bibel, dass Gott einfach anders arbeitet. Und ich möchte eine Geschichte vorlesen, die tatsächlich passiert ist, und zwar in Zentralasien. Land wird jetzt nicht ganz genau benannt. Und diese Geschichte wurde beobachtet von einem christlichen Journalisten, Steve Rees heißt er, und es geht um Folgendes. Die Geschichte handelt von einer 63-jährigen muslimischen Frau, Sabina, die ins Koma fiel und von den Ärzten für tot erklärt wurde. Ihr Körper wurde in eine Leichenhalle gebracht, in der sie 2 Tage lang lag. Während einer Nahtoderfahrung hatte sie eine Vision von einem Zweig, der sich auf sie zubewegte und sich in eine Hand verwandelte. Sie hörte die Worte: Wenn du meine Hand ergreifst, dann werde ich dich wieder ins Leben zurückbringen. Als sie die Hand ergriff, begann sie wieder zu leben, zum Erstaunen der Mitarbeiter in der Leichenhalle. Als sie nach Hause zurückkehrte, überraschte sie ihre Familienmitglieder damit, dass sie sich sofort auf den Weg zu einer örtlichen Pfingstgemeinde machte, wo sie Christus ihr Leben übergab. Dies geschah vor einigen Jahren und seit damals wurden ihre 6 Töchter, ihr Sohn, ihre 92-jährige Mutter und eine Nichte ebenfalls Christen. Es zeigt uns, dass Errettungen von ganzen Haushalten immer noch geschehen, auch unter Moslems. Ihr emotionales und kraftvolles Zeugnis verbreitet sich nun in ihrer muslimischen Nation in Zentralasien. Ich sah Jesus, er hat seine Arme weit offen und hieß mich zu Hause willkommen. Als muslimische Studenten an der Universität von dem Wunder hörten, luden sie Sabinas Schwiegersohn Jamal ein, um ihnen von Jesus zu erzählen. Ein enger Freund von Jamal bekam immer wieder Träume und Visionen von Jesus und innerhalb eines Monats übergab er sein Herz an den Erlöser. Als wir zusammen beteten, begann er zu weinen, sagte Jamal. Nachdem er sich wieder beruhigt hatte, erzählte er mir, Jamal, ich habe gerade erneut Jesus gesehen. Dieses Mal waren seine Arme weit offen und er heißt mich zu Hause willkommen. Als die Frau seines Freundes von dessen Bekehrung hörte, drohte sie ihm, sich scheiden zu lassen. Doch er betete für sie und 3 Monate später ließen sie sich beide taufen. Aus der Bekehrung dieser Familie sind viele Hausbibelgruppen unter Freunden und Nachbarn entstanden. Einige Teammitglieder dienen zudem syrischen Flüchtlingen. Letztes Jahr haben wir ein gesamtes Flüchtlingslager adoptiert, bevor der Winter anbrach, weil viele Babys und Kleinkinder wegen der Kälte starben. Wir sammelten genug Geld, um für Heizung und Isolation in ihren Zelten zu bezahlen, sagte Jamal. Ganz normale Menschen, die von Gott auf seine Art und Weise einfach an sein Herz gezogen werden und gebraucht werden. Vielleicht nicht so die Erfahrung, die wir so in unserem Alltag machen, dass man mal 2 Tage in der Leichenhalle liegt und dann wieder aufsteht und bei Aldi einkaufen geht, aber das passiert. Ja. Und das haben wir in dieser Geschichte auch gehört. Ein Beispiel dafür, dass Gott einfach anders arbeitet. Und auch in dieser Geschichte, die wir über Maria gelesen haben, eine Geschichte, die wahrscheinlich viele kennen. Ich bin als Kind mit dieser Geschichte zu Weihnachten groß geworden. Ja, ich habe die sozusagen mit der Muttermilch eingesaugt. Schöne Weihnachtskerzen und was weiß ich nicht alles, wo dann irgendwann entweder auf einer Platte oder vorgelesen diese Geschichte auch irgendwie mal zu Wort kam. Ja? Maria war eine unbedeutende Person. Das, was heute teilweise in manchen Kreisen mit Maria gemacht wird, ist meines Erachtens nicht ganz so im Sinne des Erfinders. Aber lassen wir das mal beiseite. Maria war eine klasse Frau. Ja? Aber sie war unbedeutend. Sie hatte in ihrer Nation damals, in ihrem Volk, keine besondere Stellung, keine besondere Bedeutung, keine Geschichte, die anderen bekannt gewesen wäre. Ja? Vielleicht hat sie sogar Minderwertigkeitskomplexe gehabt, wer weiß das. Ja? Und hat sich verglichen mit ihrer Nachbarin, die das immer so alles so toll hinkriegt mit den ganzen Sachen, die man so in Vorbereitung auf eine Hochzeit so hinkriegen muss. Ja? Eine ganz normale Frau. Und gerade sie wählt Gott aus. Welchen Grund hat Gott gehabt, sie auszuwählen? Soll ich euch die Antwort geben? Ich habe mir da lange Gedanken drüber gemacht. Ich weiß es nicht. Er hat sie halt ausgewählt. Ich glaube, diese Frau hat nichts Besonderes gehabt. Da war nichts Besonderes drin, weswegen Gott dachte, also die hat doch super Voraussetzungen. Also da kann man doch jetzt mal wirklich dran anknüpfen. Den Rest in dem Dorf, den kannst du ja mal echt knicken, aber die, ja. Ich glaube nicht, dass Gott so vorgeht, sondern an der Stelle ist Gott manchmal souverän. Er wartet auch oft auf unsere Antwort, aber Gott ist auch souverän und er hat sich Maria ausgesucht, die noch nicht mal verheiratet war. Gott wusste, dass der die Maria in richtige Schwierigkeiten bringt und ihren Verlobten genauso. Aber an der Stelle sehen wir einfach, dass Gott mal nicht nach den Maßstäben unserer Welt handelt. Warum macht er das so? Warum wählt er solche Menschen aus? Auch wenn er sie so in Schwierigkeiten hineinbringt. Es gibt so einen schönen Vers im 1. Korintherbrief, da steht uns Kapitel 1, was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist, was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, was bei ihnen etwas gilt. Denn niemand soll gegenüber Gott mit vermeintlichen Vorzügen prahlen können. Gott handelt nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern Gott hat seine eigene Agenda, Gott arbeitet einfach anders. Ja? Und das Ziel seiner Arbeitsweise ist, dass er unsere falschen Weisheit entlarven möchte, ad absurdum führen möchte. Er möchte unsere Logik manchmal einfach auf den Kopf stellen, um zu zeigen, ey, ich regiere. Ja? Was wir gerade auch schon als roten Faden durch die Anbetungszeit hatten, um einfach zu zeigen, ich bin schlauer. Und ich habe einen guten Plan. Ja? Das heißt nicht, dass Denken schlecht ist. Aber wir müssen wissen, es gibt einen Gott, der denkt immer bis zum äußersten Ende und kennt die Geschichte bis zum Ende. Und das kennen wir nicht. Ja? Und dieser Gott ist größer, dieser Gott ist höher, dieser Gott ist unendlich. Das heißt, das, was wir aus weltlicher Sicht für wichtig erachten, ist für Gott nicht so wichtig. Perfektion, Bildung, Stärke, Schönheit. Das ist nicht das, was für Gott zählt. Oder andere Weisheiten, die so en vogue sind. Das ist nicht das, was für Gott wichtig ist. Gott beruft Menschen auf seine Art und Weise, aus seinen Gründen. Und deswegen sitzen wir alle hier. Weil wir nichts Besonderes vorzuweisen hatten, sondern einfach nur wussten, der will uns. Gott will uns. Und wenn wir das auch wollen, dann können wir mit Gott zusammen nach vorne gehen. So dieser Hauptinhalt von Gottes Weisheit, im Gegensatz zur weltlichen Weisheit, ist, dass er einfach erretten will. Dass er uns verändern will. Alles, was Gott will, alles, was Gott plant, alles, was Gott anstellt in unserem Leben, ja, und warum er uns erwählt, das hat alles was damit zu tun, dass er etwas in unserem Leben tun will und durch unser Leben. Ja, in uns, aber auch mit uns. Und es hat immer was zu tun mit Errettung, Erlösung, mit all dem, was Jesus für uns am Kreuz erworben hat. Und ich möchte uns an der Stelle einfach ermutigen, mal wieder darüber nachzudenken, was hat Gott denn schon in meinem Leben getan? Wo hat er mir denn schon geholfen? Ist da vielleicht auch der Punkt so in mir, wo ich mich eigentlich unbedeutend fühle? Wo ich vielleicht manchmal aus menschlicher Sicht nachhelfen will, um irgendwie an Bedeutung zu gewinnen? Gott gibt dir Bedeutung, weil Gott will dich. Er erwählt nicht aus menschlicher Weisheit heraus, sondern er erwählt, weil er es will. Und er will so viele wie möglich. So viele Menschen wie möglich will er in seinem Reich sehen, will er in seinem Haus sehen. Und deswegen musst du da nichts Besonderes vorweisen. Und deswegen lass uns darüber nachdenken, was hat er getan? Weil diese Geschichten, die wir schon erlebt haben, kleine oder große, es muss nicht gleich irgendwie 2 Tage in der Leichenhalle gewesen sein. Ja, es gibt viele andere Sachen, wo wir Gott einfach echt tief erlebt haben. Aber diese Geschichten machen Gott groß. Und darum geht's, auch in dieser Geschichte, dass Gott groß gemacht wird. Und das können wir auch, wenn wir uns ansonsten unbedeutend fühlen. Denn Gottes Kraft ist nicht angewiesen auf unsere Kraft. Gottes Kraft wird deutlich in menschlicher Schwachheit. Gottes Kraft wird in menschlicher Schwachheit stark. Ich weiß nicht, wie ihr so mit euren Begrenzungen umgeht. Ich werde immer wieder an meine eigenen Begrenzungen so geführt, was manchmal auch damit zusammenhängt, dass ich den Kopf ziemlich weit aus dem Fenster hänge. Nicht immer, aber manchmal schon. Und dann spüre ich auch sehr schnell meine eigenen Begrenzungen. Und was ich auch manchmal erlebe, ist, dass ich Fehler mache. Ja, und ich sage mir auch zwischendurch als reflektierter Mensch, jeder Mensch macht Fehler. Ich sage das auch immer allen anderen. Ja, du, Fehler machen ist normal. Das ist, da brauchst du dir jetzt keinen Kopf zu machen und nicht in ewige Selbstverdammnis reinfallen oder so. Aber wenn ich Fehler mache, ist das was anderes. Ja. Zumindest erlebe ich das des Öfteren im Umgang mit mir. Dann hadere ich mit mir und komme da so gar nicht drauf klar und weiß schon, während ich so mit mir hader, dass das völliger Kappes ist, aber tue es trotzdem. Aber irgendwann muss ich zu dem Punkt kommen, wo ich mir eingestehe, ja, Egbert, du bist schwach. Du hast deine Stärken, aber auch da hast du deine Schwächen. Denn die Stärken, die man hat, sind gleichzeitig die Schwächen, die man hat. Also das sind immer 2 Seiten einer Medaille. So, du machst Fehler. Und dann mache ich mir bewusst, dass Gott da drüber steht und dass Gott nicht angewiesen ist auf meine Perfektion. Das ist sehr entspannt übrigens. Ich erlebe das auch oft oder habe das in der Vergangenheit auch oft erlebt, wenn wir in irgendwelchen familiären Entwicklungen drin waren oder auch auf der Arbeit, auch hier in der Gemeinde, wo ich festgestellt habe, das, was ich an Strategien habe, das reicht nicht aus, um dieses Problem zu lösen. Da kann ich mich lange hinten anstellen. Also da komme ich nicht mit weit. Und mir dann einzugestehen, okay, die Strategien sind in sich nicht schlecht, aber ich brauche Gott in der ganzen Geschichte. Und das ist dann immer der Punkt, wo ich merke, ich muss mir eingestehen, dass ich schwach bin, dass ich begrenzt bin. Also im Hinblick auf das, was eigentlich nötig wäre für die Lösung oder für die Probleme, die manchmal so vor den Füßen liegen, bin ich eigentlich nicht stark genug, bin ich nicht kompetent genug. Ja, ich brauche da auch Hilfe. Und ich habe immer wieder erlebt, wenn ich an diesem Punkt gekommen bin, dass Gott irgendwie reingekommen ist in die Situation. Manchmal waren das sehr schmerzhafte Lernprozesse, wo ich lernen musste, loszulassen, um Gott machen zu lassen. Aber er hat es gemacht. Und wir sehen das auch hier in dieser Geschichte. Ja? Was wir in dieser Geschichte nämlich sehen, ist, dass es nicht um unsere Kompetenzen, nicht um unsere Fähigkeit geht, sondern es geht darum, dass Gott groß gemacht wird, dass Gottes Herrlichkeit sichtbar wird. Das ist das Ziel von allem. Das Ziel davon, dass Gott Maria erwählt hat, eine unbedeutende Frau, war nicht, die Maria groß zu machen. Das war trotzdem eine echt coole Frau. Ja? Das Ziel war, seine Herrlichkeit groß zu machen, Jesus in diese Welt reinzubringen. Sowohl im wahrhaftigen Sinne, ja, dass er als Mensch in diese Welt hineinkam, aber auch jetzt mal im übertragenen Sinne für uns. Ja, wenn Gott Menschen erwählt, geht es immer darum, dass Jesus in diese Welt auch gebracht wird, in unserem eigenen Leben, aber auch durch uns in das Leben anderer. Er will sichtbar werden durch das, was er tut. Und wie geht das? Durch unsere Schwachheit. Durch unsere Schwachheit. Der Paulus musste das auch lernen. Kann man im zweiten Brief, Kapitel 12 lesen. Da steht in Vers 9, der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Der Paulus hatte auch ein Problem. Man weiß nicht ganz genau, ob das jetzt ein körperliches Problem war oder ein anderes Problem, aber der hatte zu kämpfen mit innerlichen Angriffen, mit Versuchungen oder auch mit Krankheit. Irgendwas war es und er hatte Gott schon mehrmals gebeten, dass Gott den Paulus davon befreit und es ist nichts passiert. Ja, nicht das, was Paulus eigentlich erbeten hatte. Wir reden von Paulus, ja, also der wusste, wie man betet. Da sind haufenweise Leute gesund geworden. Und dann sagt Gott ihm aber was anderes, was noch viel tiefer geht. Ja, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Wie gesagt, wir wissen nicht, ob es um körperliche Krankheit ging oder andere Sachen. Ich habe da so meine Vermutungen, aber die sind ja an der Stelle jetzt nicht so entscheidend. Fakt ist, da wo Menschen ihre Schwachheit eingestehen, gerade Gott gegenüber, da kommt Gottes Kraft wirklich zur Auswirkung, ja, zur vollen Blüte. Und das ist das, was Gott will und das ist auch das, was Gott braucht, weil er möchte sein Reich bauen, nicht unser Reich. Ja? Und deswegen erwählt er ganz normale Menschen, damit er durch ganz normale Menschen mit all ihren Schwachheiten und so weiter seine Gnade richtig freisetzen kann und sein Reich offenbaren kann. Dann stellt sich mir die Frage, okay, wo ist der Haken? Ja? Was heißt das jetzt? Wie können wir das dann wirklich erleben in unserem Leben? Ich glaube, dass es total wichtig ist, zu erkennen, dass man selber schwach ist. Ich werde es gleich erklären. Ich glaube, dass es wichtig ist, zu entdecken, dass ich ohne Gott gelebt habe oder ohne Gott lebe. Dass ich getrennt von ihm unterwegs bin. Und dass ich entdecke, was das für langfristige Folgen für mein Leben hier und für die Ewigkeit hat. Diese Erkenntnis ist der erste Schritt dahin, dass Gott seine Kraft in meinem Leben freisetzen kann. Seine Herrlichkeit, seine Gegenwart, seine Liebe. Immer wieder zu entdecken, dass ich selber schwach bin, ist Voraussetzung dafür, dass seine Gnade in meiner Schwachheit zur Geltung kommt. Ich kann ja als Christ anfangen, mit Gott zu leben und dann Gottes Liebe echt genießen, aber ich bin dauerhaft nicht bereit, mir einzugestehen, dass ich in so vielen Bereichen meines Lebens eigentlich seine Hilfe brauche. Wenn ich das für mich nicht entdecke, dann nutzt mir das nichts. Ja? Dann steht Gott an der Tür und wartet darauf, dass er mit seiner Kraft in meiner Schwachheit etwas machen kann, aber er braucht meine Ehrlichkeit mir selbst gegenüber. Er braucht diese Erkenntnis, dass ich selber schwach bin und das brauche, was er hat. Ja. Ich brauche die Erkenntnis immer wieder, dass ich vielleicht hier oder da nicht in seinen Wegen lebe. Ich glaube, dass der Mensch, der sich dieser Schwachheit bewusst ist, wirklich Gottes Herrlichkeit erleben wird. Gibt es viele Bibelstellen dazu. Ich möchte einfach mal nur eine vorlesen. Matthäus 9, Vers 12. Jesus sagte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Denn versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder? Mal mit meinen Worten übersetzt heißt das, ich bin nicht zu denen gekommen, die für sich in Anspruch nehmen oder glauben, dass alles in Ordnung ist, sondern ich bin zu denen gekommen, die sich dessen bewusst sind, dass sie Hilfe brauchen. Denn auch ein Kranker, der sich seiner Krankheit nicht bewusst ist, dem kannst du nicht helfen. Wer sich für gesund und gerecht hält, braucht Jesus nicht. Aber wer sich seiner Schwachheit bewusst ist, ja, seines eigenen Herzens und all dem, was dazugehört, der weiß, dass er Jesus braucht. Und das ist sozusagen die Landebahn für Gottes Herrlichkeit, für Gottes Gnade. Da landet Gott so gerne mit seinem Heiligen Geist. Ja? Und das ist das, was letzten Endes auch hier angedeutet wird. Hier geht es in zwei Prophetien eigentlich darüber, oder in zwei Aussagen darüber, dass es um Gottes Herrschaft in der Welt, in unserem Leben gehen soll. Ja? Das eine ist, dass Maria schwanger werden soll. Das reicht ja schon an Wunder. Ja? Also mehr braucht man ja eigentlich nicht. Aber dann wird auch die Perspektive genannt. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Und wie soll das passieren, fragt Maria. Und dann sagt der Engel, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Gott wusste, dass die Maria das nicht hinkriegt, schwanger zu werden auf diese Art und Weise. Also mit Josef dann schon, aber dann wäre da was anderes bei rausgekommen. Hat ja auch hinterher noch Kinder gekriegt. Aber um den Sohn Gottes auf die Welt zu bringen, braucht es irgendwie eine andere Nummer. Und das hätte die Maria nicht alleine hingekriegt. Und deswegen begegnet ihr Gott durch einen Engel, wie auch immer der ausgesehen hat. Ja? Und übermittelt ihr diese Botschaft. Gott will seine Herrlichkeit in unserem Leben freisetzen, in deinem, in meinem, im Leben von ganz normalen Menschen. Aber er braucht die Erkenntnis in uns, dass wir eigentlich begrenzt sind und dass wir ihn brauchen. Ja? Das ist total entscheidend. Und wenn diese Erkenntnis da ist, dann ist es wichtig, das ist der eine Schritt, aber es braucht noch einen zweiten. Und den finde ich echt ziemlich hervorragend. Und diese dritte Wahrheit, die wir aus dieser Geschichte lernen können, ist halt die, dass Gott unsere Bereitschaft sucht. Ich habe es überlegt, wie ist es denn mit unserer Bereitschaft? Wo spielt es denn eine Rolle? Ja, wo spielt es eine Rolle, ob ich zu etwas bereit bin oder nicht? Aus meiner Sicht fängt es da an, wie ich persönlich mit Versuchungen umgehe, wie ich mit meinem Charakter umgehe, auch mit meinen charakterlichen Schwächen, wie ich mit Sünde umgehe. Ja? Ich kann ja erkennen, dass ich da Fehler habe, dass ich da Bedarf habe, sag ich mal. Ja? Die Frage ist, bin ich wirklich bereit, mich da auf etwas einzulassen, was Gott in meinem Leben tun will? Das ist die Frage. Suche ich Gott, suche ich das Gespräch mit anderen Menschen? Und dann haben wir in der letzten Gemeindeversammlung ein paar tolle Perspektiven für die nächsten Monate oder nächsten Jahre, sag ich mal angesprochen und sind hinter den Kulissen schwer am Dampfen, wie das umgesetzt werden kann und gucken, wie einzelne Schritte aussehen kann. Bei der nächsten Gemeindeversammlung gibt es dazu mehr. Und auch da ist für mich und letzten Endes, denke ich, für uns alle immer die Frage, bin ich bereit für solche Veränderungen? Bin ich bereit für das, was Gott vorhat mit der Gemeinde? Bin ich dazu bereit, etwas zu investieren, damit die Verheißung, die Gott gegeben hat, damit die Wirklichkeit werden können? Was bedeutet es wirklich, Gott zu vertrauen an der Stelle? Und an der Stelle gucke ich mir Marias Reaktion an. Sowohl wenn es um persönliche Dinge geht, wie um gemeindliche Dinge. Diese Reaktion ist einfach, ich finde sie hammermäßig. Und da steht in Vers 37, bei Gott ist kein Ding unmöglich, sagt der Engel noch. Und dann Maria, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort. Lass uns jetzt mal alle Verklärung von der Geschichte über Maria mal wirklich außen vor lassen. Hier geht es um eine ganz normale Frau, die keine Bedeutung hatte. Und da kommt Gott zu ihr und gibt ihr eine Berufung und sagt ihr, was er mit ihrem Leben tun will. Ja, das ist das, worum es geht. Eine ganz normale Frau. Hätte jeder andere von euch sein können. Und die Maria antwortet, siehe, mir geschehe nach deinem Wort. Das ist ein Hammerding, was der Engel da zu ihr sagt. Die Maria weiß, das bedeutet Stress. Sie wird schwanger, sie ist nicht verheiratet, sie ist zwar verlobt, aber ne, was sagen die anderen im Dorf? Wenn die merken, die ist schon schwanger, obwohl die noch nicht verheiratet sind. Wie kriegt sie diese Nummer gedreht? Ja? Was sagt der Josef dazu? Das heißt, sie weiß schon ungefähr, wenn sie nicht völlig benebelt ist, was da ungefähr auf sie zukommt. Aber sie erkennt, dass Gott da etwas tut, dass Gott da am Start ist und dass das nicht nur irgendwie eine komische Geschichte ist. Ja? Und Maria lässt sich davon ergreifen und lässt dieses Wort wirklich an sich heran, diese Botschaft, die Gott da für sie hat. Und die Reaktion, die kommt von ihr, ist, es soll geschehen. Das, was du willst, das will ich zulassen. Mir geschehe nach deinem Wort. Das kann man nur sagen, wenn man ein rückhaltloses Vertrauen gegenüber diesem Gott hat, der ihr diese Botschaft gegeben hat. Woher weiß ich das? Das ist Selbsterfahrung. Dafür muss man nicht studiert haben oder sonst irgendwas machen. Ich persönlich kämpfe oft um diese Bereitschaft in mir. Bin ich bereit für das, was Gott vorhat? Ja, wo es um persönliche Dinge geht, aber auch, was jetzt zum Beispiel auch die Entwicklung der Gemeinde angeht. Da habe ich für mich lange Zeit vorher gekämpft, teilweise vielleicht viel zu lange. Und die Frage ist, glaube ich das, was Gott gesagt hat? Glaube ich, dass er es ist, der das redet? Glaube ich, dass dieser Gott da auch zu stehen wird? Und die Maria war da völlig von angefixt. Und sie sagt, ja, ich will das, was du willst. Ich will nicht meinen Streifen durchziehen, sondern ich will das, was du willst. Mir geschehe nach deinem Wort. Und da stehen wir jetzt. Wir kämpfen manchmal mit Gottes Verheißung, aus welchem Grunde auch immer. Entweder, weil wir nicht wissen, ob sich das wirklich erfüllen kann, oder weil wir uns fragen, warum dauert es so lange. Ja? Aber Fakt ist, wir können nicht ohne Gott seine Verheißungen realisieren. Wir können es nicht selber machen. Ja, wir sind angewiesen auf Gott, wenn wir das erleben wollen, was Gott will. Maria konnte sich nicht selber schwanger machen und so kriegen wir manche Sachen, die Gott will, auch nicht selber hin. Aber wir können eins. Wir können ihm signalisieren, dass wir bereit sind für das, was er vorhat. Wir müssen uns nichts aus den Ärmeln schütteln. Aber wir können zu dem Punkt kommen, dass wir sagen, ich will, was du willst. Mir geschehe nach deinem Wort. Ich nehme das ernst, was du willst. Mir ist es wichtig, was du willst. Und letzten Endes, glaube ich, ist es das Beste, was mir oder was uns geschehen kann. Mir geschehe nach deinem Wort. Und das heißt dann auch, dass ich veränderungsbereit bin, dass ich lernbereit bin, dass ich bereit bin, ihn in mir wirken zu lassen oder durch mich wirken zu lassen. Das heißt es. Warum? Damit Jesus in diese Welt kommt. Damit der Sohn Gottes in dieser Welt sichtbar wird. Damit der Retter in mein Leben hineinkommt und auch in das Leben anderer. Ja? Das alles steckt in dieser Geschichte und auch in dieser Aussage drin. Und ich möchte uns einfach ermutigen, zu diesem Punkt hinzukommen. Immer wieder in unserem Leben. Dass wir sagen können, mir geschehe nach deinem Wort. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt alles bedeutet. Das wissen wir oft nicht. Ja, können wir Gott fragen und Gott verrät uns vielleicht auch ein paar Sachen. Aber letzten Endes wissen wir das nicht immer. Das Einzige, was am Ende einfach zählt, ist die Frage, vertraue ich Gott, dass er mich durch dick und dünn einen guten Weg führt? Wo ich immer wieder sagen kann, mir geschehe nach deinem Wort. Und wenn ich mir Dinge überhaupt nicht vorstellen kann, ob sie so passieren könnten, dann ist trotzdem die Frage da, ob ich zu diesem Punkt kommen kann, dass ich sage, ja, das, was du willst, das soll geschehen. Also, worum geht es in dieser Geschichte? Es geht darum, dass Gott ganz normale Menschen erwählt, um Jesus in diese Welt zu bringen. Es geht darum, dass er in unser eigenes Leben hineinkommt, in das Leben ganz normaler Menschen. Und das, was dazu nötig ist, ist, dass wir unsere Begrenztheit erkennen und dass wir dann eine Haltung wie Maria signalisieren, wo wir sagen, ja, das, was du willst, das soll geschehen. Und in Bezug auf die Gemeinde heißt das, dass Gott ganz normale Gemeinden erwählt, um etwas Tolles zu machen, um Jesus in diese Welt zu bringen. Gott erwählt unbedeutende Gemeinden, um Jesus in diese Welt zu bringen. Gott erlebt kleine Gemeinden, angefangen bei Gemeindegründung in Graswurzelgröße, um Jesus in diese Welt zu bringen. Ja? Unbedeutende Gemeinden erwählt er. Er erwählt nicht nur die Großen. Er erwählt die unbedeutenden Gemeinden, um sein Reich sichtbar zu machen. Das ist die beste Botschaft, die es aus meiner Sicht gibt. Gott ist so gut. Ja? Und wichtig ist an der Stelle, dass wir der Versuchung widerstehen, Gemeinde nach unseren eigenen Vorstellungen zu bauen, sondern zu dem Punkt kommen, dass wir sagen, wir brauchen seine Hilfe, damit sein Wille überhaupt passieren kann, sonst hat das nichts mit Gemeinde zu tun. Und dass wir zu dem Punkt kommen, wo wir sagen, uns geschehe nach deinem Wort. Uns geschehe nach deinem Wort. Das wünsche ich mir für uns, für mich, für jeden Einzelnen. Und ich möchte uns einfach mit 4 Fragen in die Woche schicken. Bin ich mir sicher, dass Gott mich will und erwählt hat? Bin ich mir meiner eigenen Schwachheit bewusst? Glaube ich, dass es um Gottes Herrschaft geht und nicht um mich? Bin ich bereit, Gott in meinem Leben wirken zu lassen, so wie er es will? Nehmt diese Fragen mal mit. Kann ich auch gerne noch mal ins E-Mail-Forum stellen. Aber lasst uns jetzt einfach noch eine Zeit haben, wo wir Gott begegnen. Vater, ich möchte echt danken so für deinen Charakter, für deine Gegenwart. Und ich danke dir, dass du hier bist, um normale, unbedeutende Menschen zu etwas Besonderem zu berufen, wo es nicht um irgendwelche Dienste in erster Linie geht, sondern um deinen Plan, den du mit uns hast, da wo wir stehen, wo wir unterwegs sind, in Familie, Beruf, Ausbildung, Schule. Danke, Herr, dass du unbedeutende Menschen erwählst, um dein Reich zu bauen. Herr, und ich bete, dass du uns immer wieder diese Bereitschaft schenkst, das zu wollen, was du willst. Komm, Heiliger Geist, und wirke du in unseren Herzen. Öffne uns da, wo wir irgendwie innerlich, ja, wo es irgendwie klemmt bei uns, wo wir Ängste haben. Komm mit deinem Heiligen Geist und führe uns in deine Freiheit hinein. Danke, Jesus.